Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, viele bekannte Gesichter zu sehen, ganz viele neue Gesichter. Sehr, sehr schön, auch euch heute Morgen hier vorne ganz in Weiß zu sehen. Ich freue mich, dass ich, bevor es hier gleich ins Wasser geht, noch ein paar Worte aus dem Wort Gottes an uns weitergeben darf. Ich habe einen Mann mitgebracht und ich bin mal gespannt, ob jemand den kennt. Wer von euch kennt diesen Mann? Erik, das habe ich gedacht. Das ist Arne Gabius oder so ähnlich, spricht man den aus. Das ist der beste deutsche Marathonläufer. Marathon sind 42 Kilometer und er hat so den deutschen Rekord aufgestellt, ich glaube vor ein paar Jahren, mit 2 Stunden, 8 Minuten und 33 Sekunden. 2 Stunden und 8 Minuten. Ich habe mal gerechnet und wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das ungefähr 3 Minuten pro Kilometer. Also unglaublich, ein unglaubliches Tempo, was der Mann da hingelegt hat. Und ich weiß nicht ganz genau, wie das bei ihm war, wie er angefangen hat. Ich weiß, er hat schon als kleiner Junge angefangen, ist laufen gegangen, hat erst so kurze Strecken gemacht, irgendwann so auf dem Ascheplatz, 5 Kilometer Strecken und irgendwann hat er gesagt, ich glaube, jetzt ist es dran, noch mehr zu machen. Ich glaube, ich kann mehr, ich will mehr, ich gehe an den Start und laufe meinen ersten Marathon. Und wenn man sowas macht, ich glaube, der ist noch Arzt nebenbei, hat Familie. Ich glaube, wenn man sowas macht, dann braucht man Unterstützung. Dann braucht man eine gute Familie, dann braucht man einen Trainingspartner. Man braucht Leute um einen herum, die einen irgendwie antreiben, die einen motivieren. Sonst würde man irgendwann aufgeben. Ich glaube, dieser Mann hat gute Unterstützer um sich herum gehabt, die mitgefiebert haben, die ihn mitmotiviert haben, irgendwann an den Start zu gehen. Ich habe es nicht ganz so weit geschafft. 10 Kilometer Lauf habe ich mal gemacht und das ist schon Hammer, bei so einem Wettlauf teilzunehmen. Vor allem, wenn du weißt, da sind Leute, die mit dir laufen, da sind Leute, die dich unterstützen und die dich anfeuern. Und jetzt stellt euch vor, da ist so ein junger Mann, der merkt eines Tages, dass er ganz gut laufen kann. Trainiert und trainiert und irgendwann sagt er, jetzt ist es soweit, ich melde mich an. Für den großen Marathon geht er an den Start. Die Freunde freuen sich mit, die Familie freut sich, alle ermutigen ihn, haben ihn schon jahrelang unterstützt. Dann steht er am Start und schaut sich noch um und guckt, wer so alles dabei ist. Total motiviert, der Startschuss ertönt, er läuft los. Und nach ein paar Metern merkt er, wo sind meine Freunde? Wo ist meine Familie? Die ganzen Unterstützer, die ihn bis zu diesem Moment angefeuert und motiviert haben, sind auf einmal alle weg. Und frustriert bleibt er stehen. Nach wenigen Metern und gibt auf. Diese Geschichte ist, glaube ich, noch nie so passiert. Aber stellt euch das mal vor. Ich glaube, bei einer christlichen Taufe kann manchmal etwas Ähnliches passieren. Wie meine ich das? So eine Taufe ist was Schönes. Wenn ich so zurückgucke aufs Jahr, dann sind das, glaube ich, die schönsten Sonntage im Jahr. Es ist voll. Hier erzählen ganz viele Leute, was sie mit Gott erlebt haben. Es ist ein schönes Fest. Und ich merke immer wieder, wie Menschen und wie Familien und auch wie ich immer mitfieber bis zur Taufe. Man betet mit viele Leute, man hofft mit, ja wann versteht er endlich, dass es nichts Besseres gibt, als mit Jesus zu leben? Wann wagt er endlich diesen Schritt? Wann traut er sich endlich? Man betet mit, man fiebert mit. Und dann ist es soweit, der große Tag der Taufe ist gekommen. Alle freuen sich, zu Recht. Es gibt ein großes Fest, zu Recht. Aber was ist dann? Was ist dann, wenn die Klamotten trocken sind und das Tauffest vergangen ist? Wie geht es dann weiter? Ich habe gemerkt, dass wir als Christen sehr motiviert sind, für andere zu beten, dass sie zum Glauben kommen und dann manchmal sehr nachlässig sein können, die Menschen weiter zu begleiten, weiter mitzuringen, uns weiter zu freuen, sie weiter zu unterstützen. Ich glaube nämlich, dass die Taufe im Leben erst der Start ist und nicht das Ziel. Manchmal denken wir, das ist das große Ziel, da muss es hin und dann sind wir fertig. Aber die Taufe ist mehr als nur ein großes Ereignis im Leben. Es ist der Start in ein neues Leben. Es ist der Start für was ganz Besonderes. Wenn der Läufer sich an diese Startlinie stellt, dann geht es erst richtig los. Wenn ein Christ ins Taufbecken springt, dann geht es erst richtig los. Und die Frage, mit der ich uns als Gemeinde herausfordern möchte, wenn du ein Christ bist, fiebern wir dann immer noch mit? Beten wir ab morgen genauso weiter und unterstützen mit? Ich musste bei diesem Thema an einen Bibeltext aus Philipper 1 denken. Wenn ihr Bibel dabei hat, kann das gerne mal aufschlagen. Philipper 1, Da geht es jetzt nicht direkt um das Thema Taufe, aber dieser Gedanke, der taucht da auf. Paulus gibt in Philipper 1 so einen Einblick in sein Herzensanliegen. Er schreibt an die Gemeinde in Philippi und erzählt den Leuten, was ihm auf dem Herzen brennt und kommt dann zu einem ganz konkreten Auftrag, zu einem ganz konkreten Appell. Philipper 1, Vers 21 bis 27. Ich lese das mal vor. Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein. Denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich. Und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Wenn ich dann zu euch zurückkomme, werdet ihr sogar noch mehr Grund haben, stolz davon zu erzählen, was Christus Jesus für mich getan hat. Ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Ja, zwei Gedanken möchte ich aus diesem Text heute Morgen weitergeben. Das erste, was mir auffällt, was mich an Paulus so begeistert, lasst uns wie Paulus mitfiebern und mitfördern. Paulus hat so ein Herz für die Gemeinde, wie so ein Läufer, der wirklich gute Unterstützung von seiner Familie hat. Deswegen liebe ich diesen Abschnitt so, weil Paulus einfach mal so einen Einblick in sein Herz gibt. Er sagt, Jesus ist das Allergrößte. Ich liebe Gott so sehr. Christus ist mein Leben, kann er sagen, in Vers 21. Jesus ist mein Leben. Und ich liebe ihn so sehr, dass ich am liebsten jetzt tot wäre, um bei ihm im Himmel zu sein. Also Paulus hat hier weder Selbstmordgedanken, noch versucht er, Menschen dazu motivieren, solche zerstörerischen Gedanken zu haben. Nein, Paulus gibt Einblick in sein Herz und sagt, ich liebe Gott so sehr. Ich wäre am liebsten schon jetzt bei ihm. Vielleicht ist das hier alles neu für dich. Du bist zum ersten Mal hier, vielleicht zum ersten Mal an einem Gottesdienst und du fragst dich, was haben die mit ihrem Jesus? Die taufen sich da auf den Namen Jesu, die erzählen so viel von Jesus, auch jetzt in der Predigt schon wieder. Und dieser Paulus liebt Jesus so sehr, dass er sogar gerne tot wäre, um bei ihm zu sein. Was ist da los? Ich hoffe, dass heute Morgen diese Begeisterung, die wir für Jesus haben, rüberkommt. Ich hoffe, dass es in den Berichten von den Taufkandidaten rüberkommt, durch die Lieder, durch die Predigt. Denn wenn das alles stimmt mit diesem Jesus, dann haben wir allen Grund, begeistert zu sein. Und ich will dich ermutigen, heute Morgen mal diesen Gedanken zuzulassen, ja, was wäre denn, wenn das wirklich stimmt? Wenn es diesen Jesus wirklich gibt, so wie er in der Bibel beschrieben wird, dann haben wir allen Grund, begeistert zu sein von ihm. Er ist der Schöpfer des Universums. Dann ist er derjenige, der sein Leben gab für dich, um uns Menschen zu retten. Dann ist er der Gott, der sich voller Liebe klein gemacht hat, auf diese Erde gekommen ist, um die Schuld, die du hättest tragen müssen, um die zu tragen. Er ließ sich bestrafen, damit wir frei sein können, damit uns vergeben werden kann, damit wir in die Ewigkeit kommen und herrliches, ewiges Leben haben. Das ist ganz grob, ganz kurz zusammengefasst, der Jesus, den wir lieben und den wir hier bezeugen wollen. Und Paulus war so begeistert, dass er richtig hin und her gerissen war. Er sagt das so, ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden sollte. So sehr bin ich begeistert von ihm. Das Beste wäre es, bei ihm zu sein und Jesus von Angesicht zu sehen. Aber er merkt auch in seinem Denken hier, so weit ist es noch nicht. Es gibt vorher noch was zu tun. Vielleicht kennst du das, dass man montags auf die Arbeit kommt, hat ein langes, volles Wochenende gehabt und man denkt sich, oh Mann, es ist früh, es ist montags, ich bin fertig. Das Schönste wäre es, wenn jetzt Freitag wäre und ich zu Hause was Schönes essen könnte, mich aufs Sofa legen würde und einfach ein ruhiges Wochenende genießen kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so gedacht habt. Als Pastor habe ich natürlich noch nie so gedacht. Aber vorher habe ich auch was anderes gearbeitet. Da waren durchaus mal solche Gedanken da. Ach, wäre es doch jetzt Freitag. Vielleicht bist du auch jemand, der seinen Job liebt. du hast einen wichtigen Job, wo du sagst, das ist mir wichtig, ich bin gerne hier, ich will gerne diesen Job erledigen. Und dann sagst du, ja, das wäre schön, wenn jetzt Freitag ist, aber bis dahin gibt es noch was zu tun. Bis dahin will ich hier noch meine Aufgabe zu Ende bringen. Ich hoffe, dass viele von euch so zur Arbeit gehen. Sonst wäre das, glaube ich, ziemlich frustrierend, das über Jahre lang so zu machen. Und genauso geht es Paulus. Er sagt, ach, es wäre so schön. Es wäre so schön, jetzt Jesus zu sehen. Aber ich liebe die Gemeinde. Ich liebe euch, an die ich gerade diesen Brief schreibe. Und ich möchte doch bei euch sein. Ich möchte euch fördern. Ich möchte mitfiebern mit euch. Ich möchte um euch ringen. Ich möchte euch helfen, dass ihr im Glauben vorwärts kommt. Diese Leidenschaft trägt Paulus in sich. Und ich hoffe und wünsche, dass wir als Gemeinde diese Leidenschaft haben füreinander. In Vers 25 sagt er, was genau sein Wunsch ist, damit ihr im Glauben wächst und damit ihr erlebt, welche Freude der Glauben bringt. Also Paulus wünscht sich, dass jemand, der sich getauft hat, jemand, der in der Gemeinde ist, jemand, der so mit Jesus lebt, dass der Schritt für Schritt wachsen kann, durch Höhen und Tiefen vorwärts kommt und erleben kann, was für eine Freude das ist, Jesus zu kennen. Das ist der große Wunsch und das soll auch unser Wunsch sein. Einer meiner Lieblingsverse von Paulus, den er so im Neuen Testament schreibt, inspiriert durch den Heiligen Geist, ist 1. Thessalonicher 3, Vers 10. Das schreibt er an die Gemeinde in Thessaloniki, die er scheinbar lange nicht gesehen hat. Und er sagt in 1. Thessalonicher 3, Vers 10, wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Das sind starke Worte. Nacht und Tag bitte ich aufs Inständigste. Also Nacht und Tag betet er zu Gott, oh Gott, lass das bitte möglich sein, dass ich die wieder besuchen kann, dass es passt. Damals war Reisen noch schwieriger und er hat einen vollen Terminkalender gehabt. Also Gott, bitte lass mich diese Gemeinde wiedersehen. Ich möchte denen so sehr helfen. Ich möchte die fördern. Ich will, dass sie im Glauben wachsen, dass das, was an ihrem Glauben mangelt, vollendet wird. Ein großes Anliegen von Paulus. Tag und Nacht betet er dafür. Und Paulus spricht hier von einem Mangel. Also wenn ich mich taufen lasse, dann bin ich noch nicht perfekt. Da habe ich noch Mangel, da muss ich noch was lernen. Wenn ich schon seit 10 Jahren getauft bin, dann bin ich immer noch nicht perfekt. Ich glaube, auch nach 50 Jahren hat man immer noch zu lernen, ist immer noch nicht perfekt. Also wir sind alle auf dem Weg. Niemand hier könnte sagen, ja, ich bin perfekt, ich bin durch. Ich muss nicht mehr lernen, ich habe meinen Lauf schon vollendet, ich bin am Ziel angekommen. Nein, niemand von uns ist so weit. Wir alle lernen und wollen uns ermutigen, im Glauben immer mehr zu Jesus hinzuwachsen. Lasst uns mitfiebern und mitfördern. Wenn du Christ bist, hast du diesen Wunsch auf dem Herzen? Ist das dein großer Wunsch und eine große Leidenschaft, für andere Menschen da zu sein, andere zu unterstützen? Ich will dich ermutigen, noch mehr in diese Richtung zu gehen. Wir freuen uns riesig über euch 6. Heute ist ein toller Tag, ein wichtiger Tag für euch und heute geht's richtig los. Und wir wollen als Gemeinde dabei sein und weiter beten und weiter fördern und Familie sein, euch richtig willkommen heißen und euch ermutigen, egal was kommt. Deswegen, liebe Gemeinde, jetzt geht's erst los. Jetzt geht der Auftrag erst so richtig los, wollte ich sagen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, denn Paulus wendet jetzt hier so ein bisschen das Blatt. Erst erzählt er von seinem Herzensanliegen, das ist mir wichtig, so lebe ich, das liegt mir auf dem Herzen. Und jetzt, in Vers 27, fordert er die Gemeinde auf. Ah, guck mal, das habe ich ganz vergessen. Das wollte ich eben noch zu Punkt 1 sagen. Ich musste bei diesem Punkt an uns Männer denken. Ich weiß, das wird jetzt sehr klischeehaft, aber oft trifft das zu. Wenn ein Mann verliebt ist, dann wird er teilweise zum größten Eroberer der Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch ging, liebe Männer, die in einer Beziehung seid. Bei mir war das so. Wenn man verliebt ist, dann tut man alles, um diese wunderbare Frau zu gewinnen. Man ist wirklich bereit, alles zu machen. Auf einmal wird aus so einem ganz normalen Mann jemand, der romantische Dates organisiert, der schöne Liebeslieder schreibt oder Gedichte schreibt, der die besten Komplimente macht, der sich alle Mühe gibt, seine Frau zu gewinnen. Man wird so ein richtiger Eroberer. Das steckt irgendwie in ganz, ganz vielen Männern drin. Ich sehe viele, die nicken. Es passt. Und was ist dann, wenn man das Herz der Frau erobert hat? Liebe Frauen, bitte nicht laut antworten. Das könnte vielleicht peinlich sein für den einen oder anderen. Ich habe selber erlebt, dann hat man es geschafft. Man ist in einer glücklichen Beziehung und auf einmal sinkt die Kreativität, es wird nicht mehr so romantisch, man lässt sich so ein bisschen gehen. Vorher ist man ins Fitnessstudio gegangen, hat auf die Hygiene geachtet, sich neue Klamotten gekauft, hat alles dafür gegeben, um die Frau zu beeindrucken. Und dann lässt es manchmal nach. Ja, lass uns nicht solche Christen sein, sondern das besser machen. Und lass uns auch nicht solche Männer sein, sondern lass uns wieder kreativ werden und unsere Frauen lieben, liebe Männer. Okay, das wollte ich noch zum ersten Punkt sagen, das kam mir so im Kopf, das passt ganz gut, weil wir als Christen manchmal genauso sind. Ja, wenn wir es dann geschafft haben, jemanden für Jesus zu begeistern, dann lassen wir uns manchmal so ein bisschen gehen. Okay, Paulus wendet das Blatt und deswegen ist der zweite Gedanke, der mir hier auffällt, lasst uns selbst darauf achten, dass wir weiterlaufen, dass wir dranbleiben, dass ihr sechs auch sagt, ja okay, das war's jetzt, reicht, sondern jetzt geht's los. Lass uns als Gemeinde, egal wie lange du schon im Glauben bist, lass uns aufpassen, dass wir nicht stehen bleiben. Das ist so der Appell von Paulus in Vers 27, wenn er sagt, ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme und euch wieder sehe oder ob ich nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Also ein ganz klarer Auftrag, liebe Gemeinde. Jeder, der das hier gerade liest und hört, bitte bleibt nicht stehen. Bitte gebt euch nicht mit einem Glauben, der in der Taufe bezeugt wird, zufrieden, sondern lebt das, was ihr glaubt. Ihr sollt so leben, wie es dem Evangelium entspricht, so wie es der guten Botschaft von Jesus entspricht. Folgt Jesus von ganzem Herzen nach. Lebt das, was in deinem Herzen drin ist. Lebt das aus, Schritt für Schritt. Das ist die Ermutigung. Lasst uns darauf achten, dass wir weiterlaufen und nicht stehen bleiben. Dass wir als Christen zusammenhalten und dass wir für den Glauben kämpfen. Es geht hier nicht um Gewalt. Als Christen werden wir nicht aufgefordert, gewalttätig zu kämpfen. Nein, für den Glauben, im Gebet, füreinander zu kämpfen. Und wenn Paulus heute Morgen hier stehen würde, dann würde er vielleicht was ganz Ähnliches sagen. Zu euch sechs, aber auch zu der ganzen Gemeinde. Vielleicht würde er sagen, liebe Leute, das ist so schön, dass ihr getauft seid. Es ist so schön, dass ihr diesen Schritt gemacht habt, aber jetzt lebt das auch. Jetzt bleibt dran und lauft weiter Hand in Hand mit Jesus. Macht Schritte im Glauben. Manchmal habe ich das mitbekommen. Ich glaube, ich habe früher auch so gedacht, ja, wenn ich mich erst taufen lasse, dann klappt alles ganz einfach. Dann fällt mir das ganz leicht, von Jesus zu erzählen. Dann fällt mir das ganz leicht, nicht mehr zu sündigen und immer nett und lieb zu sein und mal Bibel zu lesen. Wenn ich mich erst taufen lasse, dann wird alles einfacher. Das stimmt nicht ganz. Ich meine, bei diesem 10-Kilometer-Lauf, wo ich war, das hat schon eine Power gehabt. Dieser Startschuss ertönt, alle laufen los und auf einmal nach ein paar Sekunden hast du gefühlt schon die ersten Kilometer hinter dir, weil alle das gleiche Ziel haben und alle in die gleiche Richtung laufen. Also wenn wir als Gemeinde zusammenlaufen und uns mitreißen, dann kann das so eine Kraft haben. Aber die Füße muss ich selbst bewegen. Die Füße muss ich selbst in Bewegung bringen. Als Christ bin ich selbst aufgefordert, Schritte im Glauben zu tun und dran zu bleiben. Also ruh dich bitte nicht aus auf Erfolgen der alten Tage. Ruh dich nicht auf deinem Stand aus, wo du gerade bist. Wir alle sind unterwegs, haben alle noch viel zu lernen. Lass uns darauf achten, dass wir weiterlaufen. Ja, liebe Täuflinge, ich freue mich immer noch, dass ihr da seid. Ihr seid alle aufgeregt, ich sehe es, aber ihr habt es bald geschafft. Und dann geht's richtig los. Ich vergleiche diese Taufe gerne mit so einer Hochzeit. Das Bild passt nicht ganz perfekt, es hinkt ein bisschen, aber so im Groben und Ganzen ist es ähnlich wie eine Hochzeit. Bei einer Hochzeit, wie Heinrich das gesagt hat, da ist was passiert, was man nicht sieht. Da sind zwei Menschen, die lieben sich und das sieht man erstmal nicht. Das ist etwas, was im Herzen passiert ist. Und am Tag der Hochzeit sagt man Ja zueinander vor der ganzen Öffentlichkeit. Man ruft es in die ganze Welt hinaus, wir gehören jetzt zusammen. Wir wollen einander lieben bis ans Ende unserer Tage. Und so ähnlich ist das irgendwie mit einer Taufe. Das, was im Herzen passiert ist, bekennt man vor ganz vielen Menschen und sagt, ja, das glaube ich, den liebe ich und so will ich leben. Aber meine Hochzeit war nicht das Ende der Reise. Es war der Anfang. Es wäre traurig, wenn die Hochzeit das Ziel des Lebens und das Ende ist. Es ging erst los. Es ging erst so richtig los mit der Hochzeit, wo wir gesagt haben, okay, und jetzt leben wir zusammen und lieben uns und lernen uns kennen und wachsen zusammen. Da geht es erst richtig los. Die Taufe ist der Start und nicht das Ziel. Ja, wenn du dazu Fragen hast, zu all dem, was hier passiert heute, du vielleicht zum ersten Mal hier bist, dann komm gerne auf uns zu. Wenn du dich fragst, wie kann das sein, dass Menschen 2023 immer noch an Gott glauben und irgendwie so mit Jesus leben wollen, komm gerne auf uns zu. Dann kommen wir ins Gespräch, dann ja, sehr, sehr gerne reden wir darüber. Und wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann bete weiter, dann fieber weiter mit. Dann heiße diese 6 herzlich willkommen und sei ihnen Vorbild und Familie. Lasst uns echt gucken, dass wir mitfiebern und mitfördern und dass wir aufpassen, dass wir nicht selbst stehen bleiben, sondern immer weiter hinwachsen zu Jesus und ihm ähnlicher werden. Ja, Gottes Segen wünsche ich euch dabei. Amen.